Ja, zu Beginn habe ich wieder einen kleinen Abschnitt aus einem Buch mitgebracht von William MacDonald. Denk an deine Zukunft, ein ganz kleines Büchlein. Er schreibt darin: Jeder Versuch, über unser Leben auf dieser Erde ernsthaft nachzudenken, muss von der erschreckenden Tatsache ausgehen, dass wir nur einmal hier leben. Wir wollen deshalb unsere weiteren Ausführungen unter das alle mit schmerzlicher Gewissheit erfüllende Thema stellen, nur ein Leben. Diese Tatsache war schon eine der großen bewegenden Kräfte im Leben des Herrn Jesus. Das lässt sich in seinen Worten erkennen: Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann. Johannes 9, Vers 4. Solange es Tag ist, es kommt die Nacht, nur ein Leben. Möchten doch diese Worte wie mit einem Brenneisen in unsere Seelen gebrannt sein, dass wir sie nie mehr vergessen können. Nur ein Leben, nur ein Leben, wie unsagbar ernst. König Georg V. von Großbritannien hatte im Blick auf diese Tatsache einen besonderen Wahlspruch auf seinem Schreibtisch stehen. Dieser stammte von Stephen Grellet, einem amerikanischen Quäker, der zu Anfang des 19. Jahrhunderts lebte. Er lautete: Durch diese Welt werde ich nur einmal gehen. Lass mich deshalb alles Gute, was ich tun kann, jede Güte, die ich Menschen erweisen kann, jetzt tun. Lass es mich nicht aufschieben oder vernachlässigen, denn ich werde diesen Weg nicht wieder gehen. Avis B. Christensen spricht von den Folgerungen, die sich aus der Tatsache der kurzen Erdspanne für uns ergeben, in einem ihrer Gedichte. Nur ein Leben habe ich dir anzubieten, Jesus, mein Herr und König. Nur eine Zunge, um dich zu preisen und von deiner Gnade zu singen. Nur eines Herzens Hingabe, o Heiland, möge es allein geweiht sein, deiner unvergleichlichen Herrlichkeit, dir völlig ausgeliefert. Nur diese Stunde ist mein, o Herr, lass sie mich brauchen für dich. Lass jeden vergehenden Augenblick ausgenutzt werden für die Ewigkeit. Ringsherum sterben Menschenseelen, sie sterben in Sünde und Schande. Hilf mir, ihnen die Botschaft von Golgathas Erlösung zu bringen, in deinem herrlichen Namen. Nur ein Leben habe ich dir anzubieten, nimm es an, lieber Herr, ich bitte dich darum. Nichts will ich dir vorenthalten, deinem Willen gehorche ich jetzt. Du, der du bereitwillig dein Alles für mich gegeben hast, nimm dieses Leben ganz für dich und gebrauche es, mein Heiland, in jedem Augenblick. Soweit dieser Auszug aus dem Buch, und das ist etwas, was ich besonders an den Büchern von MacDonald schätze, wie er herausfordert zur Hingabe und wie man ihm dieses Feuer, dieses Brennen, dieses Hingeben an Gott abspürt und seinen Worten abspüren kann. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie du eines Tages vielleicht auf dein Leben zurückschauen wirst und über Situationen nachdenken musst, in denen du undiszipliniert und faul warst? In denen du anderen ein schlechtes Vorbild warst und ein schlechtes Zeugnis für deinen Herrn. In dem du Menschen in deinem engsten Umfeld nicht vor dem ewigen Gericht gewarnt hast. Und darüber, dass du in vielen Situationen deine eigenen Wünsche der Liebe des Nächsten vorgezogen hast. Und das finde ich eine schreckliche Vorstellung, weil ich schon jetzt auf so viele Dinge zurückblicke, so viele Gelegenheiten, die ich vergeudet habe, so viel schlechte Einstellungen, Gedanken und Worte, und das will ich nicht. Das ist was, was ich verabscheue und was mich so antreibt, in eine andere Richtung zu gehen. Unsere Zeit ist so knapp bemessen, unsere Möglichkeiten sind begrenzt, aber unser Auftrag ist groß und unser Gott ist groß. Und ich möchte ein Diener Christi sein. Ich möchte ein Diener Christi werden, der ihn erfreut und der ihn ehrt. Und ich wünsche mir für dieses Leben nichts sehnlicher. Und heute habe ich das Vorrecht, mit euch den Diener Christi Paulus anzuschauen und dieses wunderbare Vorbild, was er uns gibt und dieses herausfordernde Vorbild, was diese Worte bekräftigt, nur ein Leben. Und ich lade dich, ich lade euch ein, mit mir diese Worte von Paulus zu betrachten und dieses Vorbild und uns anspornen zu lassen, dem nachzueifern. Wir sind also heute Morgen wieder im Kolosserbrief. Immer ein bisschen schwierig, nach einigen Wochen euch wieder daran zu erinnern, was es mit diesem Brief auf sich hat, was wir schon gehört haben. Ich will es kurz tun um euch wieder auf den Stand zu bringen und auch um durch Wiederholung zu festigen. Also wir haben bereits gesehen, der Kolosserbrief wurde geschrieben von dem Apostel Paulus unter Mitwirken von Timotheus. Er wurde geschrieben aus einer Gefangenschaft in Rom. Er wurde geschrieben an die Kolosser, an die Gemeinde in Kolossä. Und zwar aus dem Grund, dass dort eine Irrlehre ihr Unwesen trieb und ihr Gemeindehirte Epaphras extra zu Paulus gereist war, um ihn darüber zu informieren und Hilfe zu suchen. Es ging vor allem um eine höhere Erkenntnis, die diese Irrlehrer lehrten, und es ging um Gesetzlichkeit. Jeweils um Christus plus X, Christus plus Erkenntnis, Christus plus Werke. Christus allein reicht nicht und das ist Lüge. Paulus hat also das Ziel, die Wahrheit zu lernen, die Wahrheit über Christus darzustellen und ihn zu erhöhen. Und er tut es in diesem Brief in 4 Abschnitten. Wir sehen einmal das Präskript, die Einleitung. Wir sehen das Postskript am Ende, den Abschluss. Und dazwischen 2 große Abschnitte, Prägnanz und Praxis. Prägnanz, die Wahrheit über Christus lehren, und Praxis, den Wandel des Christen aufzeigen. Das sind die 4 großen Abschnitte des Kolosserbriefes. Und wir haben uns das Präskript schon angeschaut von Kapitel 1, in Kapitel 1, Vers 1 bis 14, wo wir einfach die einleitenden Worte, das Vorwort von Paulus finden, auch ein Dankgebet, eine Fürbitte. Und Paulus baut durch diese Einleitung, durch dieses Präskript eine Beziehung zu den Kolossern auf, zeigt ihnen, wie sie ihm am Herzen liegen und schafft damit die Grundlage für alle Belehrungen in diesem Brief. Und gleichzeitig erhöht er schon hier Gott, indem er die Bedeutung des Gebets betont. Und dann in Kapitel 1, Vers 15 beginnt der Hauptteil, dieser erste Abschnitt des Hauptteils, die Prägnanz, die Wahrheit über Christus. Das ist der Kern des Briefes, Christus richtig darzustellen, denn dieses war in Gefahr durch die Irrlehre. Und so bekämpft Paulus hier die falschen Lehren, indem er Christus richtig darstellt. In Vers 15 bis 23 zeigt er Christus als das, was er ist, nämlich als Gott. Und so betont er die Vorrangstellung Jesu in 2 Bereichen. Die Vorrangstellung Jesu bezüglich der Schöpfung und die Vorrangstellung Jesu bezüglich der neuen Schöpfung. Gewissermaßen der Gemeinde, der Gläubigen, der Wiedergeborenen. Das ist, was er in Vers 15 bis 20 ausführt, und in Vers 21 bis 23 knüpft er damit an, wenn er diese letzte Eigenschaft von Jesus, die er nennt, nämlich, dass er der Versöhner ist, der Friedenstifter, indem er diese Eigenschaft auf die Kolosser anwendet, indem er von ihrer Errettung spricht. Das haben wir uns in der letzten Predigt angeschaut, Vers 21 bis 23, 4 Schritte. Wir sehen in Vers 21 das Leben des Feindes, der Zustand vor der Errettung, so wie jeder Mensch von Natur aus ist. Wir sehen in Vers 22 a das Wesen der Versöhnung. Wodurch wird Versöhnung gewirkt? Und der Text gibt uns die Antwort: durch den Leib seines Fleisches, durch den Leib Jesu, durch seinen Tod. Der dritte Aspekt, das Ziel der Versöhnung, steht dann in Vers 22b, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Das Ziel ist also die Veränderung, die Umgestaltung und das perfekte Präsentieren vor Gott. Und schließlich das Leben der Versöhnung, Vers 23, ein verwandeltes Leben, ein Leben, was gegründet ist in Christus, was fest ist, was sich nicht abbringen lässt. Und dieses Leben ist nötig für die Zielerreichung. Das haben wir also bisher gesehen, und jetzt in Vers 24 sehen wir einen neuen Abschnitt, den Paulus beginnt mit den Worten: jetzt freue ich mich, und nun von auf sich zu sprechen kommt, auf seinen Dienst, auf seine Person. Da sehen wir ganz klar, dass es eine inhaltliche Abgrenzung gibt. Eigentlich könnte man diesen Abschnitt bis Kapitel 2, Vers 5 sehen, aber ich habe erstmal einen kleineren Abschnitt von 1, Vers 24 bis 29 gewählt, weil es hier wirklich um den Dienst des Paulus geht, und in Kapitel 2 von 1 bis 5 dann um die Beziehung des Paulus zu den Kolossern, beziehungsweise die Kolosser sind dann im Fokus, und Paulus Ja, schreibt einfach auf seinen Dienst im Zusammenhang mit ihnen. Genau, heute werden wir uns also die Verse 24 bis 29 betrachten und wirklich diesen Dienst des Paulus vor Augen geführt bekommen. Lasst uns zu Beginn nochmal lesen ab Kapitel 1, Vers 21, um ein bisschen Zusammenhang zu haben, und dann bis Vers 29. Also, wenn ihr es noch nicht getan habt, schlagt mal eure Bibeln bei Kolosser 1 auf. Kolosser 1 ab Vers 21. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Vers 24. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich, auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Ja, soweit diese Verse. Wie gesagt, wir beschäftigen uns mit den Versen 24 bis 29 und ich denke, ihr habt schon gemerkt, wie Paulus hier einen detaillierten Einblick in seinen Dienst gibt. Was ist sein Ziel dabei? Nun, er möchte zum einen weiterhin die Beziehung zu den Kolossern aufbauen. Er hat viele Ermahnungen auszusprechen, die vor allem in Kapitel 2 kommen, und dafür zeigt er zuerst, wie sehr ihm die Kolosser am Herzen liegen, wie sehr er ein Diener des Herrn ist und sich darin einbringt und schafft so eine gute Basis. Vor allem aber stärkt er seine Autorität, seine Glaubwürdigkeit. Und dieses Muster sehen wir häufig in Briefen, dass er seine Autorität stärken muss. Gerade wenn ihr Lehrer ihr Unwesen treiben, können wir uns vorstellen, dass die sagen, ja, was will denn dieser Paulus aus Rom sagen, sitzt dort im Gefängnis, was interessiert der euch überhaupt? Ist doch nur eine individuelle Meinung. Und so stärkt Paulus hier seine Autorität, indem er seinen Dienst aufzeigt. Wir werden die Aspekte seines Dienstes sehen, die wirklich auch die Autorität des Paulus stärken. Deutlich ist aber auch wieder zu sehen, obwohl es hier um Paulus geht, dass es eigentlich um jemand anderen geht. Um Jesus Christus. Das Hauptthema dieses Briefes, und Hauptthema insbesondere dieses Hauptteils ab Kapitel 1, Vers 15. Christus wird erhöht. Warum? Er wird uns gezeigt als der Ausgangspunkt des Dienstes, als der Inhalt des Dienstes, völlig als das Zentrum des Dienstes des Paulus. Daher auch der Titel über dieser Predigt: Erlerne die Eigenschaften eines Christus-zentrierten Dienstes. Der Dienst war der Dienst des Paulus. Aber der Dienst sah so aus, weil er der Dienst für Christus war. Es war ein Christus-zentrierter Dienst. Genauer zeigt das die Gliederung, die ihr auf euren Handouts seht, die zugegebenermaßen noch nicht sehr vollständig ist. In dieser Gliederung sehen wir vor allem vier Hauptpunkte dieser Predigt oder auch dieses Abschnittes. Das sind vier große Ps, die zusammenhängen mit dem großen P von Paulus und so uns hoffentlich ein bisschen in Erinnerung bleiben. Die vier Ps seines Dienstes. Zum einen ist da der Preis seines Dienstes, dann die Parameter seines Dienstes, das Profil seines Dienstes und die Partnerarbeit seines Dienstes. Preis, Parameter, Profil und Partnerarbeit. Werdet noch öfter von diesen Begriffen hören, auch wenn ihr sie jetzt nicht alles mitschreiben könnt. Wir kommen auch zu den Unterpunkten, die ihr hier seht. Jeder Überpunkt hat ja zwei Unterpunkte, erstens und zweitens. Zunächst sehen wir im ersten Abschnitt der Preis des Dienstes, das ist Leiden. Und die Unterpunkte oder die kleinen Teile des Verses gehen darauf ein, wie sollen wir leiden und warum sollen wir leiden? Also wie leiden, warum leiden? Das zweite Parameter, und dazu habe ich gehört, sollte ich besser eine kurze Erklärung geben, was ein Parameter. Ein Parameter ist eine Einflussgröße, die außerhalb von etwas steht und die etwas bedingt. Okay, das kennt man zum Beispiel aus der Informatik, auch aus vielen anderen Bereichen. In der Mathematik hat es eine etwas andere Bedeutung. Ein Parameter ist etwas, was außerhalb von etwas steht und es bedingt, einen Einfluss ausübt. Das heißt, der Dienst ist abhängig von dem Parameter des Dienstes. Und was ist der Parameter? Die Berufung. Und wir werden darauf eingehen, von wem berufen und wozu berufen. Der dritte Abschnitt, Profil. Was ist das Profil des Dienstes? Was macht Paulus' Dienst mehr als alles andere aus? Es ist die Verkündigung. Und wir werden sehen, wie verkündigen und warum verkündigen. Und viertens und letztens, die Partnerarbeit des Dienstes. Ich hoffe, euch reicht der Platz. Für die Partnerarbeit ist entscheidend der Einsatz. Der Einsatz des Dieners und der Einsatz des Herrn. Diener und Herr sind Partner im Dienst. Okay, ich hoffe, ihr werdet noch einiges mehr an Klarheit bekommen zu dieser Gliederung und dass ihr diese auch im Text sehen werdet. Wir wollen uns das jetzt genau anschauen und wollen vor allem in dieser Predigt lernen, Paulus' Dienst zu verstehen und Paulus' Dienst nachzueifern. Denn auch wir sind Diener Christi. Und wir wollen in dieser Predigt lernen, Christus weiter zu erhöhen und Christus als Zentrum der Schrift zu sehen, Christus als Zentrum des Kolosserbriefes und Christus als Zentrum unseres Dienstes. Beginnen wir also mit dem ersten Aspekt des Dienstes, dem Preis, was das Leiden oder das Leid ist. Paulus zeigt uns, dass der Dienst etwas kostet. Aber vor allem zeigt er, warum ihn das Leid trifft und wie er mit dem Leid umgeht. Das sehen wir in Vers 24. Und dafür ist es aber erstmal wichtig, nochmal die Hintergrundsituation zu kennen. Paulus befand sich, wie gesagt, derzeit in Gefangenschaft in Rom. Und wir sehen vor allem im Philipperbrief und in der Apostelgeschichte einige Details über diese Gefangenschaft. Und wir wissen zusammenfassend, dass er im Gefängnis saß, weil er für Christus diente und weil er von ihm verkündigte. Und so sah er sich auch als Gefangener Jesu Christi. Er wartete dort auf seinen Prozess. Er war noch nicht verurteilt und er wollte sich vor dem Kaiser verantworten. Deswegen saß er in Rom in Gefangenschaft. Die Gefangenschaft war eine Art Hausarrest, wo er selbst in seiner eigenen Mietwohnung wohnen durfte und auch Gäste empfangen konnte. Aber er war stets von einem Soldaten bewacht und sogar an einen Soldaten gekettet und ja, eigentlich an mehrere Soldaten, weil die auch mal ihre Schichten wechselten. Und so nutzte Paulus dieses Gekettetsein an einen Soldaten, um freimütig das Evangelium zu verkündigen und viele zu erreichen, denn die Soldaten waren ja auch an ihn gekettet. Das war also die Situation des Paulus in der Gefangenschaft in Rom. Und auch im Kolosserbrief spricht er häufig von dieser Gefangenschaft, spricht seine Fesseln an, bittet die Kolosser um Gebet, Gebetsunterstützung, die er braucht für seinen Dienst. Er spricht von einigen Personen, zum Beispiel von Tychikus, der den Brief überbrachte, von Onesimus, den er mit Tychikus zurücksandte nach Kolossä, von Epaphras, dem Leiter der Gemeinde. So sehen wir also die Gefangenschaft des Paulus in Rom. Und auf die bezieht er sich, wenn er von seinen Leiden spricht, bezieht sich natürlich noch umfassender auf sein ganzes Leben und die vielen Leiden, die ihn dort getroffen haben. Jetzt kommen wir dazu, wie litt er? Und das sagt er uns ganz direkt heraus, jetzt freue ich mich in meinen Leiden. So litt Paulus. Ja, ihr habt richtig gehört, Paulus freute sich in seinen Leiden. Und das ist verrückt, oder? Wir denken an die letzte Woche, wir denken zum Beispiel an Boston, was dort passiert ist. Und es ist völlig normal, dass man trauert, oder? Dass man Tränen vergießt. Das ist normal, wenn Leid geschieht. Paulus sagt, ich freue mich in meinen Leiden. Das verlangt nach einer Erklärung. Die Erklärung ist, wahre Freude ist laut der Bibel gleich richtiges Denken. Wahre Freude ist eine Entscheidung. Auf die richtigen Dinge sich zu fokussieren und deshalb die Freude nicht zu verlieren. In 2. Korinther 4 schreibt Paulus von einigen Leiden. Er sagt dort ab Vers 8, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben an unserem Leib, das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Paulus beschreibt Leiden. Aber ab Vers 16 sagt er darüber, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wir sehen hier, dass Paulus im Leiden sich freuen kann, weil er richtig denkt. Er hat das Unsichtbare im Fokus und sieht die Leiden deshalb als eine Bedrängnis, die schnell vorübergeht. Paulus denkt richtig. Und weil er richtig gedacht hat, hat er auch in Philipper 2, Vers 17 geschrieben, wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werde über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Christliche Freude ist innerlich begründet. Christliche Freude hängt nicht an Gefühlen und an Umständen. Was erlebst du für Leid? Arbeitssuche, rebellische Kinder, einen ungläubigen Partner, Einsamkeit, Krankheit, die Liste ist lang. Doch wie reagierst du darauf? Deine Umstände, die ändern sich schlagartig. Heute so, morgen so, ständig kommen neue Dinge ins Leben. Aber Gottes Wort und seine Wahrheiten, die haben sich noch nie geändert. Gottes Wort bleibt gleich, seine Wahrheit bleibt gleich. Gott bleibt derselbe. Und so kann auch unser Denken, unser Verständnis all dessen, was passiert, unser Ansehen des Leides, braucht nicht ins Wanken geraten. Und wir können uns stets freuen. Und so fordere ich uns raus, dass wir uns auf die Wahrheiten Gottes konzentrieren und uns so im Leid freuen. Aber ich will euch dabei noch weiter helfen. Wir kommen nämlich zum zweiten Punkt, warum leiden? Und dort werden wir weiteres darüber lernen, wie wir richtig denken sollen. Es geht nämlich jetzt um den Inhalt des richtigen Denkens, den Paulus hier selbst anspricht. Ich freue mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Paulus betrachtete das Leiden vor diesem Hintergrund. Er ertrug Leid um euretwillen, schreibt er, um der Kolosser willen und auch um vieler anderer Menschen willen. Warum kann er das schreiben? Weil er um ihretwillen in die ganze Welt hinausging und das Wort Gottes verkündigte und weil er dafür in verschiedenen Gefängnissen landete, Schläge erduldete, gesteinigt wurde, Anfeindungen ertragen musste. Und das tat er um der Menschen willen, unter anderem um der Kolosser willen. Warum muss er leiden für diesen Dienst der Verkündigung? Nun, ihr wisst das, er erfuhr Widerstand sowohl von Juden, die Christus ablehnten und die das Christentum als eine Sekte ablehnten. Er erfuhr Widerstand auch von Heiden, die einfach gottlos waren und seinem Evangelium feindlich gesinnt waren. Deswegen erfuhr Paulus Leiden. Und er ertrug es trotzdem, weil er Menschen erreichen wollte. Und die Gemeinde in Kolossäe bestand selbst sowohl aus Juden als auch aus Heiden, die durch den Einsatz des Paulus gesegnet wurden. Wahrscheinlich nicht direkt, wahrscheinlich war er nie selbst in Kolossäe, aber über Mitarbeiter, zum Beispiel Epaphras, hat diese Gemeinde oder haben diese Menschen Gottes Wort kennengelernt. Und so kann er schreiben, ich leide um euretwillen. Und dann sagt er, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an den Bedrängnissen des Christus aufsteht. Was nun ist damit gemeint? An den Bedrängnissen des Christus steht noch was aus. Also ist sein Leiden doch nicht komplett? Ist seine Rettung, seine Rechtfertigung nicht komplett? Wir müssen sein Leiden noch vervollständigen. Nein, das sei ferne. Gerade eben hat Paulus erklärt, zum Beispiel in Vers 20, wie Christus alles mit sich selbst versöhnt hat, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Die Errettung durch Christus ist vollkommen. Christus ist nicht vor Leiden geflohen. Und als Randnotiz, dieses Wort, was hier für Bedrängnisse steht, Phlipsis, wird nie im Neuen Testament für Leiden Christi verwendet. Vielmehr meint es Bedrängnisse im Zusammenhang mit Christi Dienst. Denn Paulus litt hier nicht, weil er Paulus hieß. Er litt nicht, weil er Paulus war, weil er wegen seiner Person, sondern er litt, weil er Christus und seine Botschaft verkündigte. Eigentlich galt diese Verfolgung Christus. Wenn Christus noch auf der Erde wäre, hätte Christus dieses erlitten. Es geht um Christus. Es sind eigentlich Bedrängnisse des Christus. Und so verstand Paulus auch seine Leiden. Das heißt im Umkehrschluss natürlich nicht, dass eigentlich Christus diese ertragen hätte sollen und irgendwas an Gottes Plan schiefgegangen ist. Nein, diese Leiden waren von Anfang an für die Gemeinde vorgesehen. Einfach für die Nachfolger Jesu vorgesehen. So sagt er es ihnen zum Beispiel in Johannes 15, Vers 18. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Es sind Leiden, die von Anfang an für die Gemeinde vorgesehen sind und die einfach unumgänglich sind, wenn man in dieser gottlosen Welt Jesus Christus verkündigt. Und dieses Leid war von Anfang an in Gottes Plan vorgesehen. Und insofern fehlt es noch. Insofern ist es etwas, was noch zu erfüllen ist. Und Paulus kann schreiben, ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht. Das ist kein Unfall. Nichts, was schiefgegangen ist bei Gott, sondern Gott erfüllt mit Leiden mehrere Ziele. Erstens, Gott bekommt Ehre. Gott bekommt Ehre, wenn Menschen sich für ihn hingeben, sich aufopfern und bereitwillig Leid annehmen und sich darin freuen. Zweitens, Menschen werden erreicht. Menschen sehen das gelebte Zeugnis der Gläubigen, sehen ihr Gehorsam sogar im Leiden. Drittens, Christen wachsen in der Heiligung. Wenn Christen leiden, dann dürfen sie darin lernen, Gott mehr als Menschen zu fürchten und ihm über alles zu vertrauen und seine starke Hand darin erleben. Gott verfolgt mehrere Ziele mit dem Leiden seiner Kinder. Gott verfolgt wunderbare Ziele damit, wie wir sehen können. Und im Lichte dieser Wahrheiten können wir verstehen, dass die Apostel in Apostelgeschichte 5 jubelten, weil sie gewürdigt worden waren, für den Namen Jesu Schmach zu erleiden. Und auch Paulus schrieb an die Philipper, dass es ihnen geschenkt ist, im Blick auf Christus, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Hey, es ist ein Geschenk. Und das ist das richtige Denken über Leiden. Und dann können wir auch mit Freuden leiden, wenn wir diese Dinge glauben und bejahen. Also, zusammengefasst, Christus hat vollkommene Rechtfertigung erwirkt, nun aber ist Christus im Himmel und Menschen auf der Erde verkündigen ihn. Sie leiden nicht, weil sie Paulus, Petrus oder Jakobus heißen, sie leiden für ihren Herrn, weil sie die Botschaft Christi verkündigen. Und es wurde vorausgesagt, dass Christen um Christi willen leiden. Paulus erfüllt seinen Teil daran, wie er schreibt. Und dieser Teil war sogar eine ganze Menge. Wir sehen in Apostelgeschichte 9, wie Jesus dem Ananias gesagt hat, wie viel Paulus um seines Namens willen leiden muss. Und auch wir als die Gemeinde Christi müssen leiden. Wir müssen die Bedrängnisse des Christus erfüllen für sein Leib, die Gemeinde. Und das wollen wir mit Freuden tun. So ist es Gottes Wille. Das ist also der erste Aspekt des Dienstes, der Preis, das Leid. Wir kommen jetzt zum zweiten Aspekt, Parameter. Der Parameter des Dienstes, die Berufung. Also das Vorzeichen, die Voraussetzung für den Dienst, das ist die Berufung. Die steht im Dienst voran. Und gerade waren wir bei Apostelgeschichte 9, wo Jesus den Paulus berufen hat. Und wir sehen diesen Paulus als einen führenden Christenverfolger, der diese bis zum Tod verfolgte. Aber Christus hatte einen anderen Plan für Paulus. Er erschien ihm und rief ihn in den Dienst. Christus machte Paulus zu einem Diener. Und deswegen schreibt Paulus in Vers 25, deren Diener bin ich geworden. Nicht, ich habe mich zum Dienst entschieden und bin in den Dienst eingestiegen. Nein, deren Diener bin ich geworden. Passiv. Gott hat mich zum Diener gemacht. So schreibt er auch in Vers 23, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Nicht wir haben Gott erwählt, sondern Gott hat uns erwählt und Gott hat uns berufen vor Grundlegung der Welt und setzt uns in den Dienst ein. Und so ist auch jeder, der heute Kind Gottes ist, von Gott zum Diener gemacht worden. Zweitens, wozu berufen? Wir sind dazu berufen, Diener zu sein. Dazu sind wir berufen. Gerade haben wir Römer 12 ausgelegt bekommen, wo es um den Dienst geht, um den Leib mit den vielen Gliedern, darum, dass wir alle Geistesgaben erhalten haben, die wir zu Gottes Ehre im Dienst einsetzen sollen. Über diese allgemeinen Aufträge hinaus können wir auch davon sprechen, dass es eine bestimmte Berufung gibt. Einen konkreten Auftrag, den Paulus hier zum Beispiel hatte. Wie erkennen wir die bestimmte Berufung? Dadurch, dass wir Gott treu sind in Bezug auf die Dinge, die er allgemein offenbart, dass wir Gottes Wille tun in den Dingen, die er klar offenbart hat und dass wir darüber hinaus einfach losgehen, seinen Willen tun und uns von ihm führen lassen und offen dafür sind, was er mit unserem Leben vorhat. Paulus hat diese bestimmte Berufung, diese besondere Berufung ganz klar offenbart bekommen. Wir sehen das zum Beispiel in der Apostelgeschichte, in seiner Berufung, aber er schreibt zum Beispiel auch an die Römer davon, Kapitel 15, Vers 15 bis 16. Das machte mir aber zum Teil umso mehr Mut, euch zu schreiben, Brüder, um euch wieder zu erinnern, aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll. Der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Paulus war besonders dazu berufen, den Heiden die Augen zu öffnen und zu ihnen zu gehen. Hier in Kolosser schreibt er, deren Diener bin ich geworden gemäß der Haushalterschaft Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist. Haushalterschaft, hier steht das griechische Wort, was von Oikonomia kommt, was ein Plan ist, der gewisse Anordnungen und Voraussetzungen umfasst. Und ein Beispiel aus unserem Leben vielleicht, einfach eine Illustration ist, vor einem guten halben Jahr hat mein Arbeitgeber eine Stelle ausgeschrieben, weil er sich überlegt hat, okay, es gibt hier einen Bereich, da könnte ich noch jemanden gebrauchen, diese und jene Aufgaben soll er erfüllen, diese und jene Verantwortung soll er haben, diese Verantwortung soll er nicht haben. Ich brauche einen Menschen, der diese Aufgabe erfüllt. Er hat eine Stelle ausgeschrieben und Gott hat Gnade gegeben, dass ich diese Stelle bekommen durfte und nun darin arbeiten darf. Der Arbeitgeber hatte einen Plan. Der Arbeitgeber wollte ein Ziel erreichen. Der Arbeitgeber hat gesagt, wie die Aufgabe aussieht und der Arbeitgeber hat sich jemanden dafür gesucht, der diese Aufgabe hoffentlich gut ausführt. Und so bin ich ein Haushalter über die Aufgabe, die mein Arbeitgeber mir gibt. Und auch Gott hat einen Plan gefasst, einen viel perfekteren Plan, und zwar vor Grundlegung der Welt. Und auch in diesem Plan hat er vorgesehen, Menschen zu gebrauchen, um seine Zwecke zu erfüllen, ohne auf sie angewiesen zu sein. Aber er hat sich entschieden, Menschen zu gebrauchen. Und so zum Beispiel auch den Paulus zu gebrauchen. in seiner besonderen Berufung zu den Heiden zu gehen. Es steht auch, diese Haushalterschaft Gottes, die Paulus hatte, die wurde ihm von Gott im Blick auf euch gegeben oder für euch gegeben. Und so denkt Paulus auch darin wahrscheinlich an die vielen Heiden, die in der Gemeinde in Kolossee waren. Und ja, dass er sie erreichen konnte und dass er im Blick auf sie eine Verantwortung, eine Haushalterschaft von Gott hatte. Dieses im Blick auf euch ist übrigens ein ganz wichtiges Prinzip, wenn wir vom Dienst sprechen. In 1. Petrus 4, Vers 10 lesen wir davon, wozu Gaben gegeben sind, beziehungsweise wie wir mit Gaben umgehen sollen. Dort heißt es, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Auch hier geht es um Haushalter und das heißt, dient einander. Der Dienst ist im Blick auf Menschen gegeben. Und wenn ihr reihenweise Männer nach Amerika gehen seht, die dort Gottes Wort studieren, nur dass sie dann nach ein paar Jahren wieder heimkommen und in ihren Büros verschwinden und ihr nichts von ihnen seht, dann läuft was falsch. Der Zweck des Studierens ist natürlich die Eigenheiligung, die Anbetung Gottes, aber ist vor allem der Dienst an den Geschwistern. Und so hat auch Paulus einen Dienst im Blick auf euch, im Blick auf die Kolosser, im Blick auf viele Menschen bekommen. Und das bringt uns auch noch zu einem weiteren Aspekt. Wieder in 1. Korinther, Paulus hat so viele Briefe geschrieben, in denen er so viele wichtige Dinge sagt, die einfach seinen Dienst erklären. 1. Korinther 4, Abvers 1 schreibt er, so soll man uns betrachten, als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Hier geht es wieder darum, Haushalter. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er gute Ergebnisse erzielt. Nein, hier steht, dass er treu erfunden wird. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde, auch beurteile ich mich nicht selbst, denn ich bin mir nichts bewusst. Aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Paulus sagt, ein Haushalter muss treu sein. Viel zu oft denke ich daran, was erziele ich für Ergebnisse mit meinem Dienst. Aber Gott möchte, dass wir nicht mit unseren eigenen Maßstäben oder mit den Maßstäben von anderen an unseren Dienst rangehen und ihn so beurteilen, sondern dass wir einfach treu sind. Einfach gehorsam in Bezug auf das, was Gott uns offenbart. Was treibt deinen Dienst an? Wie beurteilst du deinen Dienst, ob er erfolgreich ist? Von einem Haushalter wird nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Seine Aufgabe, wieder zurück im Kolosserbrief, beschreibt Paulus hier als, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Im Zusammenhang mit dem Wort Gottes heißt dieses voll ausrichten vollständig verkündigen. Wie der Kommentator Bruce zum Beispiel erklärt, Zitat, das Wort Gottes wird in jenem Sinne erfüllt, wenn es frei in der Welt verkündigt und im Glauben angenommen wird. Denn so erfüllt es seinen Zweck. Zitat Ende. Paulus macht sich daran, das Wort Gottes zu verkündigen und es so seinen Zweck erfüllen zu lassen. Davon spricht Paulus auch später nochmal genauer in Vers 28. Aber an dieser Stelle geht er nun auf einen Exkurs. In Vers 26 und 27 konkretisiert er, was er meint mit das Wort Gottes voll ausrichten. In der Schlachter beginnt Vers 26 sogar mit einem nämlich in Klammern und versucht dieses anzudeuten. Hier geht es um eine nähere Erläuterung, was es heißt, das Wort Gottes voll auszurichten. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Paulus hat hier ein Geheimnis im Blick. Und in Vers 26 gibt er einfach eine Definition davon, was ein Geheimnis ist. Ein Geheimnis ist etwas, wie wir sehen, was verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt. Also gewissermaßen seit jeher, schon immer ist es verborgen. Und dazu passt auch die Definition des griechischen Wortes Mysterion, was hier steht, nämlich, es ist der Inhalt dessen, was vorher nicht bekannt war, aber einer bestimmten, eingegrenzten Gruppe offenbart wurde. Und das unterscheidet sich ein bisschen von dem, was wir vielleicht unter Geheimnis verstehen, irgendetwas, was man durch Tuscheln verbreitet, was bloß keiner mitkriegen soll, was man vielleicht versucht, unerlaubterweise herauszufinden. In der Bibel sind Geheimnisse dagegen etwas, was Gott weiß, was er bewusst verborgen hält und was er bewusst zu einem Zeitpunkt offenbart. Dieser Zeitpunkt ist hier jetzt. Jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Gott hat das Geheimnis jetzt zu Zeiten des Neuen Testaments offenbart, was er zuerst verborgen gehalten hat. Und er hat es seinen Heiligen offenbart. Jeder Mensch kann dieses Geheimnis lesen, es steht hier drin. Jeder Mensch kann sich eine Bibel besorgen, beziehungsweise es ist unser Anliegen, dass das wirklich in jedem Land und in jeder Sprache möglich ist. Aber grundsätzlich ist die Bibel und sind die Geheimnisse Gottes für jeden Menschen verfügbar. Es sind trotzdem Geheimnisse. Denn Gott hat sie erst verborgen halten und dann geoffenbart. Und sie sind leider nicht jedem verständlich. Sie sind jedem zugänglich. Aber wir sehen schon bei den Geheimnissen des Reiches der Himmel, den Gleichnissen, die in Matthäus 13 erzählt werden, dass nicht jeder es verstehen kann, sondern dass es nur den Gläubigen gegeben ist, diese Geheimnisse zu erfassen. So sind es nicht die Geheimdienste und Detektive dieser Welt, die Gottes Geheimnisse erfassen, sondern Gott gibt es den Gläubigen zu erkennen. In der Bibel sehen wir eine ganze Reihe von Geheimnissen. Wir sehen, wie gesagt, die Geheimnisse des Himmelreiches in Matthäus 13. Wir sehen das Geheimnis der Gemeinde als Braut Jesu Christi. Das Geheimnis der Verwandlung und Entrückung der Gemeinde. Das Geheimnis der Verstockung eines Teils von Israel. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Immer wieder klar als Geheimnis identifiziert. Und jeweils vorher nicht bekannt gewesen, von Gott verborgen gehalten und dann von Gott offenbart. Nun wollen wir aber endlich wissen, was es für ein Geheimnis hier im Kolosserbrief ist. Paulus sagt es in Vers 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Neue Testament lehrt ganz klar, dass Christus in uns wohnt. Ihr dürft mal Römer 8 aufschlagen. Römer 8, Vers 9. Dort steht, Römer 8, Vers 9, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Gott nimmt Wohnung in Menschen. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass Gottes Geist schon zeitweise in Menschen, in manchen Menschen gewohnt hat. Im Neuen Testament erfahren wir etwas Neues, dass Gott dauerhaft in jedem Gläubigen wohnt. Jetzt lesen wir hier aber, der Geist Gottes wohnt in euch. Ihr wisst, Gott ist dreieinig und es ist austauschbar zu verwenden mit Christus. Auch Christus wohnt in euch. Es heißt, in Galater 2, Vers 20 sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und auch könnt ihr mir bestimmt sagen, warum Paulus hier in Kolosser 1 davon spricht, Christus in euch und nicht Gottes Geist in euch. Paulus möchte den Kolossern Christus groß machen. Und das betont er durchweg in diesem Brief. Wenn hier aber steht Christus in euch, dann wissen wir, dass er nicht in irgendeinem ominösen Zwischenraum, in den Gängen vielleicht des Gemeindehauses wohnt. Nein, Christus wohnt in den Herzen von Menschen. Deshalb wohnt er, ist hier gemeint, dass Christus in den Herzen von Menschen wohnt. Und trotzdem betont Paulus hier nicht, Christus wohnt in jedem von euch, sondern betont die Gemeinde als Gemeinschaft, die Gemeinde als Ganzes. Und so sehen wir zum Beispiel auch in 2. Korinther 6, Vers 16, wie dort Paulus von der ganzen Gemeinde spricht. Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gott wohnt in Menschen und Gott wohnt in der Gemeinde. Beides hängt natürlich zusammen. Und Paulus hat hier die Gemeinde im Blick. Er schreibt nicht an einen Einzelnen, er schreibt an die ganze Gemeinde in Kolossä und spricht einfach davon, hey, in euch, in eurer ganzen Gemeinde, die ihr auch zusammengewürfelt seid aus Juden, aus Heiden, aus den verschiedensten Hintergründen, und das gilt genauso für uns hier, Christus wohnt in euch. Jetzt vielleicht eine Frage mal an euch. Was denkt ihr? War es schon im Alten Testament bekannt, dass Gott Heiden rettet? War das wirklich ein Geheimnis, wirklich etwas völlig Neues, dass Gott Heiden rettet? Nein, war es nicht. Denn auch im Alten Testament spricht Gott schon davon, wie er Heiden retten wird. Er spricht davon, zum Beispiel, wenn er Abraham sagt, dass durch deinen Samen alle Völker gesegnet werden. Er spricht davon, wenn er durch Jesaja in Kapitel 49, Vers 6 verkündet, es ist zu gering, dass du, mein Knecht, bezogen auf den Messias, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Ja, es war schon im Alten Testament bekannt, dass auch Heiden gerettet würden, dass auch Heiden zu der Gemeinde Jesu gehören würden. Aber die Art und Weise, wie diese Errettung aussehen würde, war in vielem noch nicht bekannt. Und das sehen wir zum Beispiel daran, wie die Juden es nicht verstanden haben und es wahrscheinlich auch schwer verstehen konnten, dass der Messias zum einen leiden wird und zum anderen herrschen wird als König. Und das war einfach schwer zusammenzubringen, weil sie die Geheimnisse der Gemeinde nicht kannten und nicht wussten darüber. Zu alttestamentlichen Zeiten war es für einen Heiden möglich, ein jüdischer Proselyt zu werden und unter gewissen Voraussetzungen teilzuhaben an Segnungen des Volkes Israel, aber es war doch nicht das Gleiche. Jetzt im Neuen Testament offenbart Gott, da ist weder Grieche noch Jude, weder Beschnittenheit noch Unbeschnittenheit. Das sehen wir zum Beispiel in Galater 3, Vers 28 und auch hier im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 11. Alle Nationen sollen und können gleichermaßen gerettet werden. Die Scheidewand ist abgerissen, Juden und Heiden sind nun vereint im Leib der Gemeinde. Das ist ein Geheimnis, was uns im Epheserbrief deutlich gemacht wird. Auch da spricht Paulus von einem Geheimnis. Und es steht in engem Zusammenhang natürlich mit dem, was wir hier lesen, wenn Paulus auch sagt, das Geheimnis, ihn wollte Gott bekannt machen, Vers 27, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Paulus betont dieses Geheimnis, was wirklich den Heiden großen Segen bringt. Aber doch ist dieses Geheimnis, dass Juden und Heiden eins gemacht werden, nicht das Geheimnis, was er hier im Blick hat. Hier sagt er, Christus in euch. Gott nimmt Wohnung in den Menschen, in seinen Kindern. Okay, das war jetzt wieder sehr theoretisch, um dieses Geheimnis zu verstehen, um die Wahrheit der Schrift zu verstehen. Aber ich gebe euch jetzt gern die Möglichkeit, einmal laut Halleluja zu rufen. Lobet Gott, Halleluja. Und hier schreibt Paulus, ihn wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist. Es ist Herrlichkeit, es ist ein Reichtum, es ist wunderbar. Und so kann uns eigentlich nichts halten, darüber, zumindest im Inneren, im Stillen, Halleluja zu rufen und Gott zu preisen, dass Gott Wohnung genommen hat, Christus in euch. Und wie viel mehr, wie viel größer ist das für uns, die wir, oder viele von uns, die wir nicht von dem Volk Israel abstammen, die wir aus den Heiden sind und die wir nun nahegebracht sind, die wir nun teilhaben dürfen an diesen Segnungen. Und wo auch für uns gilt, Christus in euch, Christus in unseren Herzen und Christus in unserer Gemeinde. Stimmt, hast du dich schon mal einsam gefühlt oder fühlst dich gerade einsam, voll Furcht oder überfordert? Aber ist das nicht wunderbar, eine wunderbare Wahrheit, an die wir uns erinnern können, dass Gott in unseren Herzen ist, dass Gott in uns Wohnung genommen hat. Nichts kann uns scheiden von ihm. Nie können wir wirklich einsam sein. Und es geht sogar noch weiter. Es geht sogar noch über das jetzige Leben hinaus. Es heißt hier, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was heißt das? Dass Christus in unseren Herzen wohnt, ist zugleich unsere Hoffnung. Und Hoffnung ist gleich Gewissheit in der Bibel, ihr wisst das. Dass Christus in unseren Herzen wohnt, ist zugleich unsere Hoffnung, Gottes Herrlichkeit zu erleben und daran teilzuhaben. Vom Heiligen Geist heißt es im Epheserbrief, dass er das Unterpfand, also eine Zusicherung, dass man auch das Spätere bekommt, dass er das Unterpfand des Erbes ist, das wir empfangen. Und genau in dem gleichen Gedanken zeigt Paulus hier im Kolosserbrief, Christus ist in euch, er ist das Unterpfand darauf, dass ihr die Herrlichkeit erleben werdet. Und ich möchte dich trotzdem auch fragen und das nicht versäumen, hast du diese Hoffnung der Herrlichkeit? Hast du diese Gewissheit, diese Zuversicht, diese völlige Sicherheit, diese Hoffnung, dass du an der Herrlichkeit Gottes teilhaben wirst in Ewigkeit? Und wenn das nicht so ist, dann muss ich dich und will ich dich aufrufen, nicht in diesem Zustand zu bleiben, sondern umzukehren und Buße zu tun über deine Sünden und dich retten zu lassen von Gott, an ihn zu glauben. Ja, es kostet dich was, es kostet dich, dein ganzes Leben hinzugeben, aber es bringt dir viel mehr. Es bringt dir eine neue Lebensqualität auf Erden und eine Zukunft im Himmel, die sich kein Mensch in größten Träumen vorstellen kann. Und wenn ich von Kosten spreche, dann wisst ihr, dass ich nicht meine, dass ihr euch die Errettung erarbeiten müsst, sondern dass Gott alles getan hat und dass Christus durch seinen Tod am Kreuz die Versöhnung erwirkt. Wenn du nicht sein Kind bist und nicht zu ihm gehörst, dann sei nicht dumm, dann lass dich retten. Noch ist Gnadenzeit. Und das ist der perfekte Übergang. Perfekt. Das ist ein guter Übergang zum dritten Punkt, zur Verkündigung. Nämlich auch Paulus hat immer wieder verkündigt, viele Stunden und Tage darauf aufgewendet, Menschen zur Umkehr zu rufen. Und in Vers 28 sagt er, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Der Kolosserbrief ist ein eindrucksvolles Zeugnis davon, dass Paulus' Verkündigung sich auf Christus konzentrierte. Ihn verkündigen wir. Und das muss auch bei uns so sein. Alles, was wir tun, unsere Evangelisation, unsere Seelsorge, unsere Predigt, unsere Lehre, unser Gebet, alles muss auf Christus aufbauen. Ihn verkündigen wir. Und darauf müssen wir uns selbst und auch uns gegenseitig immer wieder prüfen, dass Christus im Zentrum steht und nicht menschliche Weisheit. Paulus geht hier darauf ein, wie sollen wir verkündigen und warum sollen wir verkündigen? Wie verkündigen? Durch Ermahnung und Lehre. Ermahnen ist das Wort, haben wir in letzter Zeit oft gehört, nousetheo. Ja, ermahnen vor dem Hintergrund von Sünde, konfrontieren, brüderliches zurechtweisen, das ist Ermahnung. Lehre, didasko, ist Anleitung, ist ein klares Lehren christlicher Wahrheiten, damit die Gläubigen wissen, wie sie leben sollen und wie sie wachsen können. Ermahnung und Lehre gehören zusammen. Ermahnung, um von dem falschen Weg wegzurufen und Lehre, um den richtigen Weg aufzuzeigen. Ermahnung und Lehre müssen Kennzeichen der Verkündigung sein. Wie verkündigen? Mit Ermahnung und Lehre. Und dann heißt es weiter, das muss in aller Weisheit geschehen. Ermahnung und Lehre in aller Weisheit. Schon in Vers 9 ist uns diese Weisheit begegnet. Was heißt Weisheit? Erinnert ihr euch? Weisheit ist die Anwendung der biblischen Wahrheiten auf das Leben, auf die Realität. Ermahnung und Lehre dürfen keine Tottheorie und kein Geschwafel sein, was wirklichkeitsfern ist. Ermahnung und Lehre müssen richtig auf das Leben angewendet werden. Falsche Anwendung ist Zügellosigkeit, Überbetonung von Freiheiten. Falsche Anwendung von Ermahnung und Lehre ist Gesetzlichkeit, das Aufrichten von menschlichen Gesetzen, die über das hinausgehen, was in Gottes Wort steht. Und dessen wollen wir uns nicht schuldig machen. Wir wollen ermahnen und lehren in aller Weisheit. An dieser Stelle haben jetzt vielleicht manche bereits abgeschaltet und sagen, ja, ich bin ja kein Lehrer und ich kann jetzt mal ein bisschen über den Sonntagnachmittag nachdenken und darüber, warum mein Nachbar seine Schuhe offen hat oder keine Ahnung was. Nein, ich darf euch zurückholen. Ihr alle dürft ermahnen und lehren und ihr alle müsst ermahnen und lehren, nicht nur ein Paulus und nicht nur ein Dieter. Gewiss haben leitende und lehrende Männer eine besondere Verantwortung in diesem Bereich, aber Kolosser 3, Vers 16 dürft ihr nochmal mit mir aufschlagen. Was sich bekanntlich an die ganze Gemeinde der Kolosser richtet. Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Lehrt und ermahnt einander, ihr alle, auch du. Wir alle brauchen diese Lehre, wir alle brauchen diese Ermahnung. Und deswegen sind wir auch alle in der Verantwortung, zu lehren und zu ermahnen. Und es ist eindrucksvoll, wie oft Paulus hier in Kolosser 1, Vers 28 jeden wiederholt. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Nein, auch wenn ihr Lehrer in Kolossä behaupteten und vielleicht auch heute einige Menschen behaupten, dass es Erkenntnis gibt, die einfach nicht für alle bestimmt ist, die nicht alle erfassen können, höhere Erkenntnis, die manche erreichen können, dann sagt Paulus hier, wir ermahnen jeden Menschen und wir lehren jeden Menschen in aller Weisheit, weil jeder Mensch vollkommen in Christus dargestellt werden soll. Jeder Mensch. Und da sind wir auch schon beim zweiten Punkt, warum verkündigen? Um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Paulus strebt dieses Ziel für jeden an. Und das Wort darstellen, Paristhemi, hat hier den Gedanken der Übergabe, des Übergebens, der Aushändigung von einer Person an jemand anderen. Paulus, wir wissen, er sieht sich als Haushalter Gottes, er sieht sich als jemandem, den viele, viele Menschen anvertraut sind, kostbare Seelen. Und Paulus sagt, ich möchte diese Seelen Gott vollkommen in Christus Jesus darstellen, übergeben. Vielleicht haben euch gute Freunde oder Verwandte schon mal ein Kind, ihr Kind anvertraut, ihr durftet darauf aufpassen und dann habt ihr euch bestimmt, als ihr endlich zur Tür raus waren, auf das Sofa gelegt und diesen kleinen Knirps mal richtig machen lassen, die Vase zu zertrümmern und die Wände zu bekritzeln. Als er Hunger hatte, habt ihr ihm Schokolade gegeben und die Hände aber nicht gewaschen, sondern schön schokoladenverschmiert gelassen. Als er trinken wollte, die Eltern waren nur einen Tag weg, da habt ihr ihn schön durstig gelassen, dass er auch richtig schön durstig ist, wenn die Eltern heimkommen. Ja, und die olle Windel, die habt ihr dran gelassen, weil die muss ja auch irgendwie ihren Zweck erfüllen. Natürlich nicht, oder? Würdet ihr so mit einem Kind umgehen, was euch anvertraut ist? Ich glaube, dann würde euch kein Kind anvertraut. Nein, ihr könntet so den Eltern nicht in die Augen sehen. Ihr würdet ihr Vertrauen auch nicht missbrauchen wollen. Ihr würdet eurer Verantwortung gerecht werden wollen und euch als treu erweisen wollen. Ihr würdet das Kind gut versorgen, pflegen, ihm freundlich begegnen und gleichzeitig Grenzen aufzeigen, wo das nötig ist. Vielleicht würdet ihr während seines Mittagsschlafes noch die Wohnung aufräumen und putzen, dass sich die Eltern besonders freuen, wenn sie wieder heimkommen. Oder? Ich kenne euch. Und genau das war auch Paulus' Einstellung. Gott hatte ihm kostbare Menschen anvertraut, die lernen sollten, zu seiner Ehre zu leben. Und nun wollte Paulus ein treuer Haushalter sein und wollte sie Gott vollkommen in Christus Jesus darstellen. Dieses Darstellen, dieses Zurückgeben bezieht sich auf die Wiederkunft, auf Jesu Ankunft, wie Paulus zum Beispiel den Thessalonichern in 2. Thessalonicher 2, Vers 19 zeigt. Okay, Paulus möchte vollkommen in Christus darstellen und das verlangt natürlich noch eine kleine Erklärung. Sind wir nicht schon vollkommen? Ja, Christus erwirkt die vollkommene Rechtfertigung und Paulus kann dem nichts hinzufügen. Und trotzdem sind wir Sünder, sündigen wir immer noch, solange wir hier auf dieser Erde leben. Wir sind leider immer noch welche, die auf die Nase fallen und die nicht das Leben was sie eigentlich sind. Und Paulus wusste das auch. Und Paulus hat sich dem Dienst verschrieben, die Menschen immer mehr dahin zu bringen, Gott wohlgefällig zu leben und vollkommen in Christus zu leben. Und ja, er würde dieses Ziel nie vollkommen erreichen können, aber deswegen hatte er auch immer zu tun und konnte nie sagen, okay, bei diesem Menschen brauche ich nicht mehr mich bemühen. Diesen Menschen brauche ich nicht mehr ermahnen und belehren. Dieser Mensch ist schon vollkommen. Nein, es gibt ständig was zu tun, um Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Und Gott möchte, dass wir daran ebenso mitwirken, wie Paulus sich daran investiert hat, Menschen zur geistlichen Reife zu führen. Und das war eine Sache, die ich sehr schnell gemerkt habe, als ich zum ersten Mal hier in die Bibelgemeinde kam, dass irgendwie Kolosser 1, Vers 28 wichtig war und gelebt wurde. Wir kennen die Worte aus Matthäus 28, Vers 19 bis 20, wo Jesus einige letzte Worte an die Jünger richtet und sagt, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Fertig. Natürlich nicht fertig. Hier zu sagen, fertig, ist in etwa so, wie wenn eine Mutter ihr Kind bittet, den Müll rauszubringen, dann eine neue Tüte einzusetzen in den Mülleimer und noch den Deckel zu putzen. Und das Kind nimmt den Müllsack, bringt ihn nach draußen, wirft ihn in die Mülltonne und staunt über die Mülltonne, wie voll die schon ist. Fertig. Nein, das Kind war da nicht gehorsam. Das Kind hat nicht den ganzen Auftrag befolgt. Das Kind hat nicht gut zugehört. Und wir hören auch nicht gut zu, wenn wir sagen, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Stopp. Es geht weiter. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Der Auftrag ist umfassend. Und der Auftrag ist nicht nur zu evangelisieren. Der Auftrag ist, Menschen zu belehren und zur vollkommenen Reife in Christus zu führen. Gemeindewachstum, Gemeindereife wird nicht dadurch definiert, wie groß die Gemeinde ist, wie bekannt sie ist und wie wohl sich die Leute in der Gemeinde fühlen. Gemeindewachstum wird auch nicht dadurch definiert, wie sehr sich die Leute in den Dienst investieren, wie gut sie sich untereinander kennen, wie gut sie sich umeinander kümmern und wie treu sie die Versammlung besuchen. Warum? Weil auch das nur Aktivitäten sein können. Trotzdem sind das alles wichtige und richtige Dinge, versteht mich nicht falsch, aber es können bloße Aktivitäten sein. Dadurch kann ich von außen eine Gemeinde, eine Gemeindereife, ein Gemeindewachstum nicht definieren. Die Reife, die geschieht im Herzen. Das Herz, was Gott ähnlich ist, was Christus ähnlich ist. Und dazu sollen wir einander führen. Das muss unser Fokus sein. Christus-Ähnlichkeit. Natürlich wird sich diese dann auch praktisch auswirken. Aber das muss unser Fokus sein. Eine schöne Illustration aus unbekannter Quelle handelt von einem Studenten und dem Präsidenten seiner Universität. Und der Student fragte den Präsidenten, ob dieser ihm nicht einen kürzeren Kurs empfehlen könnte. Einen ganz kurzen, wo er nicht so viel für arbeiten musste. Der Präsident sagte, es kommt ganz darauf an, was Sie werden wollen. Wenn Gott eine Eiche schafft, nimmt er sich dafür 100 Jahre Zeit. Aber um einen Kürbis zu machen, reichen 3 Monate. Wie viel Kürbis und wie viel Eiche seid ihr? Wollt ihr sein? Diese Ermahnung, die gilt vor allem mir. Oder ich merke das immer wieder, dass ich schnell viel erreichen will und die Welt verändern will. Aber das ist natürlich ungeduldig und oft kurzsichtig. Ich bin zu viel Kürbis und zu wenig Eiche. Aber ich bin sicher, das gilt auch für dich, wenn du schon älter bist und mehr Lebenserfahrung hast, dass du trotzdem in Bezug auf viele Dinge ungeduldig bist und dich nicht Gottes Zeitplan unterordnest und darin freust. Das Profil des Dienstes Verkündigung besteht darin, dass Christus das Zentrum unserer Verkündigung ist, dass wir ermahnen und lehren und dass wir nach wirklicher Herzensveränderung streben, nach vollkommener geistlicher Reife. Den 4. Punkt, den schließen wir jetzt schnell ab. Partnerarbeit, Einsatz. Die letzte Eigenschaft für den Dienst Partnerarbeit. Warum Partnerarbeit? Schreiben wir nicht von Paul, sprechen wir nicht über Paulusdienst? Wir haben schon gesehen, es ist sowohl der Einsatz des Dieners als auch der Einsatz des Herrn hier zu sehen. Wir sehen dieses Prinzip des Zusammenwirkens von Diener und Herr, vom Einsatz von Gott und vom Einsatz von Menschen immer wieder in der Schrift. Philipper 2, Vers 12c bis 13, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, ihr Diener. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Der Christ hat eine Verantwortung, aber Gott ist nach wie vor der Souverän. Und Paulus betont das Prinzip immer wieder. Wir sehen einen ganz wichtigen Vers in 1. Korinther 15, Vers 10. Paulus schreibt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Es ist das Zusammenwirken vom Dienst des Dieners und dem Wirken Gottes des Herrn. Und hier haben wir schon gesehen, wie Paulus schreibt, ich habe mehr gearbeitet. Hier steht das Wort kopiao und das ist das gleiche Wort, wie auch in Kolosser steht, wo er schreibt, Vers 29, dafür arbeite und ringe ich. Und dieses kopiao, dieses Arbeiten, bedeutet, bis zur Erschöpfung zu arbeiten. So viel, wie du kannst und noch mehr. Als jemand zu John MacArthur mal sagte, er würde sehr, sehr hart arbeiten, entgegnete MacArthur, Zitat, im Vergleich zu Paulus arbeiten wir alle nicht hart genug. Zitat Ende. Und wie recht er damit hat. Kannst du von dir sagen, dass du im Dienst des Herrn bis ans Äußerste gehst? Das zweite Wort hier ist, dafür arbeite und ringe ich. Agonisomai. Das Wort ist uns auch schon häufig begegnet. Paulus gebraucht es gerne in seinen Briefen und es heißt, sich quälen, kämpfen. Das Bild dieses athletischen Einsatzes im Sport, aus dem Ringkampf zum Beispiel, einfach dieses Bild davon, unter großen Schmerzen oder große Schmerzen einzugehen, willig einzugehen, um ein Ziel zu erreichen. Und wie Erfolg im Sport maximale Anstrengung erfordert, so erfordert auch Erfolg im Dienst maximale Anstrengung, bis an die Schmerzgrenze zu gehen. Wir haben gerade gesehen, was das Ziel des Dienstes ist, Menschen zur vollkommenen geistlichen Reife zu führen. Aber verstehen wir auch, was es heißt, maximale Anstrengung zu bringen? Und das ist etwas, was ihr persönlich euch überlegen müsst, was ihr individuell auf euer Leben anwenden müsst und euch fragen müsst, wie kann ich maximale Anstrengung bringen und arbeiten bis zur Erschöpfung und ringen, mich quälen und auch Schmerzen eingehen. Was meine ich damit? Wann hast du zum letzten Mal Schlaf geopfert, um einem Bruder oder einer Schwester in einer Sache zu helfen? Wann hast du zum letzten Mal auch dann noch gedient, wenn dein Körper dir sagen wollte, leg dich lieber aufs Sofa oder aufs Bett? Wann hast du zum letzten Mal ein paar Stunden investiert, um dich auf ein Gespräch mit einem Nachbarn oder Kollegen vorzubereiten, wenn du ihm das Evangelium verkündigen willst? Ja, das ist Arbeit. Das ist mehr Arbeit, als zu sagen, Herr, bitte hilf mir, dass ich ein besseres Zeugnis werde und es dabei gut sein zu lassen. Nein, Dienst für Gott erfordert Arbeit. Schreckst du davor zurück, deine Geschwister zu konfrontieren und zu ermahnen, weil es dich was kostet? Investierst du dich in Leute, um ihnen weiterzugeben, was du schon gelernt hast? Quälst du dich dafür, Menschen zur geistlichen Reife zu bringen? Überwindest du deine egoistischen Wünsche dafür? Und ich könnte jetzt wieder alles einschränken und sagen, hey, quälen und Schmerzen, alles nicht so gemeint. Doch, ich glaube, es ist so gemeint. Paulus gebraucht hier diese Worte und sagt, ich arbeite und ich ringe. Das ist der Einsatz, den der Diener bringen soll. Und gepaart ist er mit dem Einsatz des Herrn gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Galater 2, Vers 20, wir haben es gesehen, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Hinter allem Arbeiten und Ringen, hinter allem, was ihr aufbringt, hinter allem Quälen, steht letztlich Gott. Gott wirkt in dem Christen mit Macht. Wir sind abhängig von Gott. Auch das müssen wir betonen, unsere Abhängigkeit zu Gott. Ja, wir können alles geben, aber Gott ist es letztlich der, der wirkt. Wir können nichts aus uns heraus geben. Wir können nicht aus uns heraus irgendetwas bringen oder erreichen. Vers 25 haben wir schon gesehen, dass Gott hinter der Berufung des Paulus steht. Und nun sehen wir auch, dass Gott hinter dem Dienst des Paulus steht. Und so sehen wir wirklich, dieser Dienst des Paulus ist ein Christus-zentrierter Dienst, der Christus zum Ausgangspunkt hat und der Christus zur Kraftquelle hat, der Christus zum Inhalt hat. In allem geht es um Gottes Ehre. Ja, so sind wir im Eiltempo durch diese reich gefüllten Verse gegangen. Es ist einfach so groß, was Gott uns mitzuteilen hat und was wir lernen dürfen. Und diese Eckpunkte für den Dienst, die will ich nochmal wiederholen. Es ist der Preis, den wir bringen, das Leid. Es ist der Parameter unseres Dienstes, die Berufung. Es ist das Profil des Dienstes, die Verkündigung und die Partnerarbeit des Dienstes, das ist Einsatz. Und du und ich, wir müssen uns fragen, wie es um unseren Dienst steht. Welche Einstellung wir zum Leid haben, ob wir uns darin freuen wie Paulus, ob wir Leid willig und dankbar annehmen, ob wir Leid so verstehen, wie Gott es versteht und richtig denken, ob wir treue Haushalter Gottes sind, ob wir wirklich treu sind, wirklich treu, ob wir diese wunderbaren Inhalte der Wahrheit Gottes erfassen, den Reichtum der Herrlichkeit seiner Geheimnisse. Und ob wir die Hoffnung der Herrlichkeit haben, weil Christus in uns lebt. Ob wir einander ermahnen und lehren in aller Weisheit oder uns zurücklehnen und das den Leitern überlassen. Dann sind wir ungehorsam. Ob wir die geistliche Reife unserer Geschwister im Blick haben oder ob wir sagen, naja, wenn der immer seinen Kuchen mitbringt zur Gemeindeveranstaltung und brav in Gottesdienst kommt, dann reicht mir das eigentlich. Nein, wir sollten die Reife, die geistliche Reife, den Wachstum der Geschwister im Blick haben. Und schließlich arbeiten wir bis zur Erschöpfung, bringen wir wirklich jeden Einsatz, der uns möglich ist und verlassen wir uns dabei trotzdem nicht auf die eigene Kraft, sondern darauf, dass Gott in uns wirkt, dass wir aufgrund seiner Gnade sind, was wir sind, und dass er das Wollen und das Vollbringen wirkt. Das ist mein Gebet und dafür möchte ich jetzt noch mit uns beten.